Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda.
Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Wir lesen heute Morgen einen besonderen Text. Normalerweise lesen wir morgens aus einem Werk, dem Srimad Bhagavatam, aber heute wollen wir aus dem Chaitanya Charitamrita lesen, denn heute ist der Erscheinungstag von Advaita Acharya. So, wir haben einen Text vorliegen in Bengali, aber kommen dann gleich zum Englischen, zum deutschen Text. Jiva Nishtarila Krishna Bhakti Kadidhan Gita Bhagavate Kaila Bhakti Ravyakan. Bitte wiederholt. Jiva,
Jiva,
die Lebewesen.
Nishtarila,
Nishtarila, Befreite. Krishna Bhakti,
Krishna Bhakti,
hingebungsvoller Dienst,
hingebungsvoller Dienst,
für Sri Krishna,
für Krishna,
Kori,
Kori,
machend,
machend,
Dana,
Dana,
Gabe,
Gabe,
Gita Bhagavate,
Gita Bhagavate,
in der Bhagavad Gita und im Srimad Bhagavatam,
in der Bhagavad Gita und im Srimad Bhagavatam,
Kaila,
Kaila,
führte durch.
Bhakti
Rabhyakan,
Rabhyakan,
Erklärung des hingebungsvollen Dienstes. Übersetzung. Er befreite alle Lebewesen, indem er ihnen das Geschenk der Krishna Bhakti überreichte. Er erklärte die Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam im Lichte des hingebungsvollen Dienstes. Erläuterung. Obwohl Sri Advaita Prabhu eine Inkarnation Vishnus ist, manifestierte er sich zum Wohl der bedingten Seelen als ein Diener der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und in all seinen Handlungen zeigte er sich als ein ewiger Diener. Sri Chaitanya und Sri Nityananda manifestierten ebenfalls dieses gleiche Prinzip, obwohl sie ebenfalls zur Kategorie Vishnus gehören. Hätten Sri Chaitanya, Sri Nityananda und Advaita Prabhu ihre allmächtigen Vishnu-Kräfte innerhalb der materiellen Welt entfaltet, wären die Menschen zu noch größeren Unpersönlichkeitsanhängern, Monisten und Verehrern des eigenen Selbst geworden, als sie es bereits unter dem Zauber dieses Zeitalters geworden waren. Deshalb spielten die Persönlichkeit Gottes und ihre verschiedenen Inkarnationen und Formen die Rollen von Gottgeweihten, um die bedingten Seelen zu unterweisen, wie sie die transzendentale Stufe des hingebungsvollen Dienstes erreichen können. Vor allem Advaita Acharya hatte die Absicht, die bedingten Seelen über hingebungsvollen Dienst zu belehren. Das Wort Acharya bedeutet Lehrer. Die besondere Aufgabe eines solchen Lehrers besteht darin, die Menschen Krishna bewusst zu machen. Ein echter Lehrer, der den Fußspuren Advaita Acharyas folgt, hat keine andere Aufgabe, als die Prinzipien des Krishna-Bewusstseins auf der ganzen Welt zu verbreiten. Die wirkliche Befähigung eines Acharyas besteht darin, dass er sich selbst als ein Diener des Höchsten präsentiert. Solch ein echter Acharya kann niemals dämonische Tätigkeiten atheistischer Menschen, die sich selbst für Gott ausgeben, unterstützen. Es ist die Hauptaufgabe eines Acharya, solche Betrüger, die sich vor der unschuldigen Öffentlichkeit als Gott hinstellen, zu entlarven. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakte Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Devam Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyadi Shatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sarasvati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Heute zelebrieren wir in all unseren Tempeln den Erscheinungstag von Advaita Acharya, der als ein Avatar bezeichnet wird, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Lasst uns kurz diesen Begriff Avatar reflektieren. Avatar bedeutet eigentlich von der wörtlichen Übersetzung jemand, der von einer spirituellen Ebene heruntersteigt oft in die Welt hinein. Die Geschichte der Menschheit ist voll von den Erscheinungen verschiedener Avatars. Sie ist voll von Manifestationen der höchsten Persönlichkeit Gottes, die die Menschheit nachhaltig geformt hat. Zum Beispiel im Christentum, im Alten Testament, sehen wir, wie Gott auf eine bestimmte Art und Weise erschienen ist. Er ist zu Moses in einem Dornbusch erschienen, der gebrannt hat, aber nicht verbrannt ist. Er hat das Volk der Israelis aus Ägypten geleitet in Form einer Feuersäule, die während der Nacht schien, und eine Rauchsäule, die während des Tages den Weg anzeigte, den sie gehen mussten. Als sie dann schließlich zum Meer kam, so heißt es, teilten sich Tonnen von Wasserfluten, um einen Weg freizugeben. All dies ist Shakti oder Energie Gottes, durch die Gott ebenfalls Zeichen setzen kann. Es gibt auch sogenannte Shaktiavesh-Avatars. Das sind Avatars Gottes, die eine bestimmte Kraft selber innehalten und mit dieser Kraft umgehen. Wir alle kennen zum Beispiel das Beispiel in unserem Kulturkreis, das Beispiel von Jesus Christus, der obwohl er ein Mensch, wie soll ich mich ausdrücken, obwohl er als Mensch sichtbar ist, Kraft, besondere Kraft hat, eine sehr überzeugende Kraft, Gottesbewusstsein zu verbreiten. Wir haben andere Shaktiavesh-Avatars in der Tradition, die alle, der Vedas, die alle eine besondere Kraft innehaben, mit der sie bestimmte Aktivitäten hier in der materiellen Welt ausführen. wie zum Beispiel Prithu Maharaj, der als ein perfekter König kam, um die Welt, die damals unter größeren Schwierigkeiten litt, wieder ins rechte Lot zu bringen. Die Menschen lebten nämlich aufgrund des Regimes seines sehr atheistischen Vaters in absoluter Sündhaftigkeit, woraufhin die Erde nicht mehr genügend zu Nahrungsmittel hervorgab. Die Erde, so heißt es, war in eine Art Ökodesaster gekommen. Klingt ähnlich wie heute, wo also die Samen überhaupt nicht mal vorhanden waren. Also man konnte gar nicht mehr davon sprechen, dass irgendwas gedieh oder anwuchs, was irgendwie nützbringend für die Menschen waren, weil die überhaupt schon gar nicht mehr da waren. Es gab es nicht. Prithu hat dann durch eine sehr entschlossene Regierung die atheistischen Elemente beseitigt und verdrängt und schließlich sogar die Erde bewogen, wieder fruchtbar zu werden. Eine Tätigkeit, die Shakti brauchte, oder Energie, die von der höchsten Persönlichkeit Gottes kam. Es gibt dann Lila-Avatars, die bestimmte Tätigkeiten, transzendentale Spiele ausführen, und es gibt Purna-Avatars, vollständige Avatars, die erscheinen, um etwas zu tun. In dieser Kategorie befindet sich Advaita Acharya. Nun, es ist interessant, dass Advaita Acharya in einer bestimmten Rolle erschien, die für diese Welt oder für dieses Zeitalter wichtig ist. Er erschien nämlich nicht als die höchste Persönlichkeit Gottes, sondern als ein Diener Gottes. Und Srila Prabhupada gibt in der Erläuterung den Grund dafür an. Er sagt, dass Menschen im gegenwärtigen Kali Yuga ohnehin schon die Neigung haben, Gott zu imitieren oder Krishna zu imitieren, und aus diesem Grunde, wenn Advaita Acharya als sich manifestiert hätte als Persönlichkeit Gottes, ihm, wie soll ich mich ausdrücken, etwas nachgesagt hätten. Sie hätten gesagt, well, wenn der so ist wie Vishnu, dann kann ich ja auch Gott werden. Nicht? Das ist also der Grund, weswegen Advaita Acharya sich wie ein gewöhnliches menschliches Lebewesen in den Dienst Krishna stellte. Es gab jedoch Situationen, wo Advaita Acharyas transzendentale Identität als Krishna selber klar wurde. Eine möchte ich euch hiervon erzählen. Advaita Acharya hatte in der Prä-Chaitanya-Zeit, also der Zeit kurz bevor Lord Chaitanya erschien, einen Ashram, oder seinen Ashram in Shantipur, der war da die ganze Zeit, und er lehrte Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam im Lichte hingebungsvollen Dienstes. Lasst uns kurz diese Zeit beleuchten. Diese Zeit war sehr, sehr schwierig für Bengal, denn die Musulmanen waren eingefallen und hatten Bengal nicht nur politisch, sondern auch fast ganz im religiösen Sinne unter ihre Kontrolle gebracht. Es war zu der damaligen Zeitpunkt völlig verboten, in der Öffentlichkeit Hare Krishna zu chanten. Man wurde sofort verfolgt und ins Gefängnis geworfen. Fast so wie in Russland, bevor vor diesem neuen bevor, also vor Gorbatschow, wenn man da als Devotee Hare Krishna chantete, wurde man gleich in eine psychiatrische Anstalt gesteckt und mit Elektroschocks versucht, zu einem normalen Fleischesser zu machen. Schlimm. So, die damalige Zeit war ähnlich repressiv, hingebungsvolles Dienen zu Krishna wurde sozusagen fast wie eine, wurde verfolgt. Deswegen bildete sich um Advaita Acharya bald eine Gruppe von sozusagen Underground Devotees. Die Devotees kamen zusammen bei Advaita Acharya, um von ihm zu hören, wie das Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam zu verstehen war. Er war fast eines der einzigen bedeutenden Kommentatoren der damaligen Zeit, der noch ganz offen über Srimad Bhagavatam sprach. So, Advaita Acharya hatte also diese regelmäßigen Zusammenkünfte des Bhagavatam, über das Bhagavatam. Das Bhagavatam ist die wichtigste Schrift, in der Krishnas Herrlichkeiten gepriesen werden. Nun, ich muss gerade Bäge zusammenraffen im Geiste. Ja. Es gab jedoch noch einen anderen Mitglied des Panchatattva, nämlich Srivas. Srivas Thakur hatte auch weiterhin Hare Krishna gechantet und laut, manchmal ganze Nächte hindurch gesungen und gechantet, sodass die Nachbarschaft gar nicht schlafen konnte. Und die Nachbarn, die alle auch sich dem Sanatan Dharma, also grob dieses Spürteln, den Vedas zugehörig fühlten, machten sich Sorgen. Sie kam zu Srivas und sagte, wenn du jetzt so weiter deinen Kirtan machst, nachts über, werden die Musulmanen das hören und sie werden kommen und nicht nur dich in Schwierigkeiten bringen, sondern uns auch stark verfolgen. Deswegen hör auf damit. Aber Srivas Thakur sagte, wie kann ich aufhören, Krishna zu lobpreisen? Das ist die Funktion der Seele, es muss gemacht werden. So, die Brahman von Navadvip, das war der Stadt, der größeren Stadt in der Umgebung, hatten sich also allesamt von der reinen Hingabe zu Krishna abgewandt. Wenn sie doch irgendwas praktizierten, so war das einfach nur Tantrismus, wo man verschiedene Halbgötter verehrt, um bestimmte Nutzen von denen zu erhalten. Reine Krishna Bhakti war praktisch nur noch bei Advaita Acharya in Shantipur zu finden und bei Srivas Thakur, der in der Nähe oder am Stadtrand von Navadvip lebte. So, Advaita Acharya sah den gefallenen Zustand der Welt. Auf der einen Seite Musulmanen, die fanatisch damit beschäftigt waren, die damaligen Hindus zu bekehren, indem sie mit Gewalt oder mit Tricks zum Islam brachten. Und auf der anderen Seite einfach nur skeptische und lose lebende Brahmanas, die mehr oder weniger atheistisch waren. Die einzigen religiösen Zeremonien, die es damals noch gab, stelle ich das mal vor, waren diese in großen Prunk ausgeführten Hochzeitsfeste. Manchmal wurden Katzen und Hunden die Namen von Halbgöttern gegeben, um so das ganze religiöse Leben lächerlich zu machen. Und es war eine recht, man könnte das Wort schon sagen, eine sehr degenerierte Zeit. So, Advaita Acharya fing an, ernsthaft den Wunsch zu entwickeln, dass Krishna selber erscheinen sollte, in seiner direkten Manifestation als die Svayam Bhagavan Shri Krishna. Und was er tat, war, dass er sich an den Gangesufer setzte und einfach fastete und sich vornahm, ich werde so lange fasten, bis Krishna in seiner Inkarnation als Chaitanya Mahaprabhu erscheinen wird. Und in dieser Zeit werde ich nur die heilige, also den, mit Gangeswasser ein Shalagam Shila, das heißt eine kleine Form Gottes, verehren auf meinem ganz kleinen Altar. Ich werde am Ganges sitzen, nirgendwo mit der Zivilisation verbunden sein und einfach nur rufen und beten, Krishna, erscheine du. Nur es heißt, dass Advaita Acharya so laut betete und vor allen Dingen so intensiv betete, dass sein Gebet wie ein Trompetenstoß in der spirituellen Welt ankam und gehört wurde, worauf sich Krishna verpflichtet fühlte zu erscheinen als der Yuga-Avatar, als Chaitanya Mahaprabhu. So, Advaita Acharya verehrte dann oder hatte weiter seinen kleinen Bhagavad-Gita-Kreis oder seinen Srimad Bhagavatam-Kreis, und es begab sich, dass Chaitanya Mahaprabhus Bruder Vishvambar jeden Tag zu Advaita Acharya hinging, um dort das Srimad Bhagavatam zu hören. Und eines Tages dann wurde der Vishvambar, dieser Bruder von Chaitanya Mahaprabhu, nicht mehr gesehen. Es hieß, er hatte Sannyas angenommen, die Lebensstufe der Entsagung, und war als Wandermönch von seinen Eltern weggegangen. So, die Mutter von Chaitanya Mahaprabhu, dieser, war so zornig auf Advaita Acharya, dass sie immer wieder sagte, du hast mir meinen Sohn genommen. Ich glaube, das ist etwas, was nachvollzogen werden kann in der heutigen Zeit. Manchmal sind Eltern sehr, sehr böse einfach auf Mönche, weil die Mönche die Kinder dazu bewegt haben, ebenfalls ein spirituelles Leben, völlig entgegen der Erwartungen, die die Eltern in diese Kinder gesetzt haben, zu beginnen. So, Chaitanya Mahaprabhu manifestierte mehr und mehr seine göttlichen Opulenzen, und er wusste, dass seine Mutter diesen Groll gegen Advaita Acharya hatte. Und so ging er eines Tages zu seiner Mutter und sagte, für dich besteht keine Möglichkeit, in deinem Leben irgendwelche glücksverheißenden Momente zu erfahren, wenn du nicht diese Haltung gegenüber Advaita Acharya aufgibst. Du kannst nicht Missgunst hegen gegen ihn. So einst, du musst dich um seine Gnade bemühen. So einst zeigte Chaitanya Mahaprabhu in seine universale Form. Das war zu einem Zeitpunkt, als Advaita Acharya auch da war. Er manifestierte diese Form, die wir auch, die Krishna auch in der Bhagavad Gita manifestiert, eine Form, in der alle Manifestationen gegenwärtig sind. Und Advaita Acharya war, als er den Darshan der universalen Form hatte, so in Ekstase geraten, dass er sein äußeres Bewusstsein verloren hatte und einfach ohnmächtig auf dem Boden lag. So zu diesem Zeitpunkt sagte Chaitanya Mahaprabhu zu Sachi, wo Advaita Acharya nicht aufpasst, da musst du gehen und den Staub von seinen Lotusfüßen nehmen. Denn er wird es nicht erlauben, dass du, die du meine Mutter bist, diesen Staub irgendwann anders nimmst. So kannst du seine Vergebung erreichen. Das tat Mutter Sachi, als Advaita Acharya ohnmächtig da lag. Nahm sie den Staub vor den Füßen und rieb ihn sich auf den Kopf und erreichte somit durch diese demütige Haltung Erleichterung von dem Vergehen, was sie entwickelt hatte, weil sie Advaita Acharya missgünstig ist. So, in den Schriften gibt es verschiedene Hinweise darauf, was Advaita Acharyas eigentliche Identität ist. Ihr müsst verstehen, Advaita Acharya war genauso wie Chaitanya Mahaprabhu erschien in einer Channa, verdeckten Form. Er war nicht erschienen mit den äußeren Opulenzen Vishnus. Er hatte das versteckt. Ich möchte hier euch aus einer Vorlesung von Prabhupada vorlesen. Advaita Acharya ist die Inkarnation von Mahavishnu, dessen Hauptfunktion darin besteht, die kosmische Welt zu schaffen durch seine Maya-Energie. Es gibt also drei Prinzipien. Das Ishvara-Prinzip, das ist die höchste Persönlichkeit Gottes, der die Kontrolle über alles innehat, was es gibt. Das Maya-Prinzip, das ist die täuschende Energie, die materielle Energie. Und das Jiva-Prinzip, das sind die Lebewesen. Advaita Acharya gehört zur Ishvara-Gruppe. Ishvara bedeutet jemand, der alle Kontrolle innehat. Von Anbeginn der Schöpfung gibt es viele, viele Millionen und Trillionen von Ishvara-Formen. Gottes Inkarnation kommen ständig ins Sein. Sie sind unzählig, wie die Wellen des Ozeans. Wir können verstehen, dass er eine Inkarnation Gottes ist, anhand seiner Handlung. Die Aktivitäten Advaita Acharyas bedeuten, dass er Ishvara ist. Er rief nämlich Chaitanya Mahaprabhu, sodass Chaitanya Mahaprabhu herunterkam und erschien. Das ist Ishvara. Du kannst nicht die höchste Persönlichkeit Gottes rufen, sodass er dann kommt und also herunterkommt in die materielle Welt. Das ist nicht möglich. Doch Ishvara ist jemand, der die Kraft hat, von dem höchsten Ishvara, von Krishna selber, der kann es tun. Sonst ist es unmöglich. Wir müssen Autorität von Krishna bekommen. Dann ist es möglich, die Hare Krishna-Bewegung zu verbreiten. So, Advaita Acharya ist also eine solche Inkarnation und er zeigt uns jedoch in seinem transzendentalen Spiel in der materiellen Welt, dass durch sein Auftreten wie ein Geweihter, was es bedeutet, Krishna bewusst sein zu leben und zu verbreiten. Es heißt im Bhakti Ratnaka, dass Advaita Acharya einst ein Brahmana in Mathura aufsuchte. Und dieser Brahmana hatte Darshan oder sah ihn in seiner Vishnu-Form, in einer vierhändigen Vishnu-Form sah er Advaita Acharya und wusste damit über die göttliche Identität. Nun, Prabhupada macht in seinen Texten, in seinen Kommentaren über Advaita Acharya immer wieder einen interessanten Punkt. Er macht den Punkt, dass Advaita Acharya so gütig ist, die gefallenen Seelen zu retten. Für um Krishna-Bewusstsein wirklich zu kultivieren, reicht es nicht aus, einfach nur selber Krishna-bewusst zu werden. Man muss eine Tätigkeit ausführen, mit der man Krishna-Bewusstsein weiter verbreiten kann. Dann ist es sehr einfach möglich, Krishna-bewusst zu bleiben. Dieser Punkt bringt uns zu einer interessanten philosophischen Betrachtung, die von großem Interesse sicherlich ist für die Devotees im Nürnberger Zentrum, aber auch die Gäste im Nürnberger Zentrum. Ich möchte eure Aufmerksamkeit kurz auf den Begriff der Reinheit im spirituellen Leben richten. Mit Reinheit im spirituellen Leben meinen wir, dass man in der Lage ist, sich zu verstehen als eine spirituelle Seele, die ein ewiger Diener Krishnas ist. Die meisten Menschen, die ins materielle Leben hineinkommen, vergessen diese spirituelle Identifizierung oder ihre Identität als ewige Seele, weil sie so fest verbunden sind mit der materiellen Energie und dort sich fälschlich identifizieren. Auf der Grundlage des falschen Egos, der falschen Identifizierung, führt die bedingte Seele ein Leben lang ein Leben in Illusion dar. Und selbst wenn diese bedingte Seele sich am spirituellen Weg zuwendet, bleibt sehr oft das falsche Ego noch sehr stark da und hindert einen daran, wirklich auf der spirituellen Ebene zu handeln. Das können wir von Advaita Acharya lernen. Advaita Acharya gab uns ein Beispiel dafür, was die wahre Identität, die reine Identität des Lebewesens ist. Indem er manchmal tanzend in seinem Hause war, mit den Kleidungsstücken, die wehten, und laut sang: Ich bin der Diener, ich bin der Diener Gottes, ich bin der Diener Gottes. Er ist Acharya, hören wir, ein Lehrmeister, der immer den Wert darauf legt, dass wir zu dieser reinen oder ursprünglichen spirituellen Identität kommen können, nämlich der Identität als Diener. Nun, um diese Identität beizubehalten, diese Reinheit im Bewusstsein, diese Freiheit vom falschen Ego, müssen wir etwas tun. Es ist interessant, zum Beispiel Gesundheit in dieser Welt ist abhängig von Dingen, die man von außen tut. Man kann zum Beispiel nicht gesund sein, wenn man nicht gesunde Nahrung isst. Oder man kann nicht gesund bleiben, wenn man nicht gesunde Luft atmet. Man kann auch nicht gesund bleiben, wenn man beispielsweise nicht genügend Schlaf kriegt. Es gibt bestimmte Faktoren, die wir, um den Zustand der Gesundheit aufrechtzuerhalten, addieren müssen in unserem Leben, die da sein müssen. Mir zum Beispiel in meiner Maschine, ich kann nicht gesund bleiben, wenn ich nicht Yoga-Übungen mache und heißen Tee trinke. Das habe ich inzwischen rausgefunden. Selbst in Indien muss ich heißen Tee trinken, sonst geht da irgendwas in dem Metabolismus, dem Stoffwechsel, fällt zusammen. Das sind Beispiele dafür, wie das Lebewesen in der materiellen Welt Dinge tun muss, um einen bestimmten Status quo zu erhalten. Man kann nicht passiv bleiben. Das Sanskrit-Wort, das diesen Sachverhalt ausdrückt, ist Bhartu. Das Lebewesen ist ein zu erhaltender. Wir hatten schon gesprochen, wenn wir keine Nahrung kriegen, werden wir vermutlich sehr mager werden und schwach werden und vielleicht Krankheiten anziehen. Wenn wir nicht auf Klo gehen, nachdem wir die Nahrung zu uns genommen haben, werden wir an Toxiden, an toxidischer Vergiftung sterben. Wenn wir nicht schlichtweg platzen. Wenn wir nicht die Zuwendung von Menschen verspüren, die Zuneigung von Menschen, werden wir emotional verkrüppeln und viele Schwierigkeiten da oben entwickeln. So sehen wir also Bhartu, abhängige Lebewesen, die immer verseucht werden müssen. Und so ist es auch mit der spirituellen Reinheit. Man kann nicht sagen, ich bin rein. Man kann nur sagen, ich versuche, mein Bewusstsein zu läutern. Das muss ein ständiger Prozess sein. Im Chaitanya Charitamrita wird erwähnt, dass selbst ein fortgeschrittener Gottgeweihter, der in diesem Leben bereits eine Verbindung zu Krishna erlangt hat, ständig bemüht sein muss, weiterhin Sadhu-Sangar und Krishna-Namen zu pflegen. Das heißt, Gemeinschaft mit Devotis und den heiligen Namen chanten muss. Dies ist also, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, dieses Konzept oder diese Begrifflichkeit euch zu vermitteln. Man kann sich im spirituellen Leben niemals statisch werden. Also sagen, ich habe jetzt ein Ziel erreicht und es ist nicht mehr nötig, etwas zu tun, damit ich dieses, denn unsere Situation per se, also ontologische Situation, Ontologie heißt das, was das Sein betrifft, unser So-Sein, wenn wir es mal schlichtweg sagen wollen, in Kantscher Terminologie, unsere Beschaffenheit, unsere Natur ist so, dass etwas geschehen muss in unserem Leben, so dass wir uns auf einer bestimmten Stufe bleiben können, dass wir dort erhalten werden. So für einen Devoti im Krishna-Bewusstsein gibt es ein aktives Prinzip, was ihn am Leben erhält. Es gibt aktive Prinzipien, die in zwei Kategorien hineinfallen. Also die erste Gruppe von Dingen, die wir tun, ist, dass wir beständig den heiligen Namen chanten, jeden Tag aufs Neue, dass wir bemüht sind, eine Gemeinschaft mit Devotis zu pflegen, wo Austausch über Krishna-bewusste Inhalte möglich ist. Wir essen jeden Tag Prasadam, geweihte Speise, und wir tun verschiedene Dinge jeden Tag. Sonst ist es nicht möglich, wirklich eine Reinheit zu erhalten. Ich möchte auch ein anderes Beispiel geben. Für ein Auto ist es nicht möglich, ständig zu fahren, wenn da nicht immer wieder Benzin hineinkommt. Wir als reisende Prediger, das ist eines unserer Themen, wo ist genügend Lakshmi, haben wir genügend Geld, damit wir immer wieder das blöde Benzin da rein tanken können. Es wäre sehr schön, wenn es ein Perpetuum Mobil gäbe, also ein Vehikel, was keine Fremdenergie braucht, um sich weiter fortzubewegen. Aber sowas gibt es nicht. So ist es auch in unserem spirituellen Leben, solange wir in der materiellen Welt sind. Wir müssen ständig eine Nahrung haben. Deswegen ist das ist ein Devoti, der sagt, oder ein Freund Krishnas, oder jemand, der zum spirituellen Leben kommt, der sagt, ja, ich sympathisiere damit, aber ich habe jetzt keine Zeit zu lesen oder richtig zu chanten oder richtig Gemeinschaft zu pflegen mit Gottgeweihten. Er befindet sich in einer Widersprüchlichkeit. Es ist genauso, als wenn wir sagen würden, ja, ich möchte schon nach Heidelberg heute kommen, aber ich habe keine Zeit, in Nürnberg den Tank nochmal voll zu füllen. Wir müssen einfach fahren. Das ist, worauf es drauf ankommt. So, wenn wir von Reinheit sprechen oder vom Krishna-Bewusstsein sprechen müssen wir uns darüber bewusst sein, dass wir uns die Zeit nehmen müssen, die Energie nehmen müssen, um rein zu bleiben, um Krishna bewusst zu bleiben, um erhalten zu sein in unserem spirituellen Leben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das kann am schnellsten geschehen, indem wir den Lehren von Advaita Acharya folgen, der darüber spricht, wie man ein Diener Krishnas ist, ein Diener Gottes ist. Ein Devotee in dieser materiellen Welt muss ständig sich fragen, ob er in einer Position, oder ein Freund Krishnas in der materiellen Welt, ob er in einer Position der spirituellen Stärke ist, ob er die grundlegende Entschlossenheit besitzt, den zahlreichen Ablenkungen von Maya, spirituellen Tätigkeiten auszuführen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auf die Ebene herunterkommt, wo er ohne Enthusiasmus und ohne spirituelle Stärke einfach nur mehr aus einem Formel, aus einem Pflichtbewusstsein heraus seine Tätigkeiten erfüllt. Zu diesem Zeitpunkt wird es ihm sehr schwierig sein fallen, mit Devotis richtig Gemeinschaft zu pflegen, denn sein spirituelles Anliegen, was er hat, seine spirituellen Wünsche sind völlig bedeckt. Avritam Gyanam Etena heißt es. Das ursprüngliche Wissen des Lebewesens in der materiellen Welt wird immer wieder bedeckt. Und wenn man in einem bedeckten Bewusstsein ist, kann man nicht Freude finden an Krishna-bewussten Leben oder spirituellen Leben. Das Erste, woran man sehen kann, dass man bedeckt ist im Bewusstsein, ist, dass man keine Freude mehr finden kann am spirituellen Leben und keine Wichtigkeit, das nicht mehr als wichtig sieht, dass man keine Konzentration aufbringt beim Chanten der heiligen Namen und dass man gelangweilt ist, wenn man die Bücher zum Beispiel liest oder neue Informationen von Krishna aufnimmt. Und dann, wenn das eintritt, muss der Devotee sofort die Notbremse einlegen. Stopp! So geht es nicht weiter in meinem Leben. Und verschiedene Dinge tun. Eine gute Sache, die man tun kann, ist, dass man mit fortgeschrittenen Devotis Gemeinschaft hat und sie befragt um persönliche Tipps. Was man auch tun kann, ist, dass man ein wenig Entsagung praktiziert. Das heißt, morgens früher aufsteht, bemüht ist, weniger vielleicht zu essen, damit man nicht so viel schlafen muss. Und dann intensiver seine Runden zu chanten. Oder dass man Festtage einhält mit großen und da eine besondere Bemühung macht im Chanten der heiligen Namen und im Aufsammeln von Informationen über Krishna. So, an diesem glücksverheißenden Tag von Advaita Acharyas Erscheinen können wir mit großer Entschlossenheit Zuflucht suchen bei den Lotusfüßen Advaita Acharyas. Wir können beten, dass auch wir von der falschen Identifizierung mit dem Körper als dem Selbst frei werden und uns verstehen können als ein ewiger Diener Krishnas. Das ist, was Advaita Acharya uns lehrt. Und jemand, der auf dieser Ebene handelt, wird mit Sicherheit erleben, wie sein spirituelles Leben ohne irgendwelche Schwierigkeiten vorangeht. Krishna-Bewusstsein ist sehr einfach für die, die einfach sind. Es heißt, Vaya Dvitini Eshatahasyat, dass die Furcht oder die Sorgen im materiellen Leben aufgrund einer verkehrten, auf eine verkehrte Intelligenz zurückzuführen sind. Man nennt das Viparyayasmiti. Die Intelligenz hat einen Knacks weg, wenn man das so schön norddeutsch ausdrücken darf. Was damit gemeint ist, ist, dass sie nicht ihre Funktion ausübt, die Wahrheit zu erkennen. Intelligenz ist nötig, um Dinge zu unterscheiden. Ich möchte euch ein einfaches Beispiel geben, was ich schon öfters jetzt in der vergangenen Zeit gab, das, aus dem hervorgehen kann, was die Funktion von Intelligenz eigentlich ist. Habt ihr schon mal die Situation gehabt, dass ihr etwas sagen wolltet, sagen wir mal den Namen eines Menschen? Zum Beispiel, du bist mir gestern vorgestellt worden und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen sollte, wie du heißt, dann hat man so das Gefühl, es liegt mir fast auf der Zunge. Es war Duschko, glaube ich, oder? Das ist ein Duschka. Aha. Duschko ist ein männlicher Name, Duschka ist. So, man hat das, dann meditiert man darüber und denkt man, ach, wie heißt das bloß noch? Und plötzlich, klack, ist es da. Du heißt Duschka. Oder wenn man schaut, wer war das nochmal? Wie heißt der nochmal? Ich kenne doch das Gesicht irgendwo und diese abstehenden Ohren, die sind mir doch bekannt von irgendwo. Wie? Und dann plötzlich kommt es. Ja, du bist doch Karl-Heinz. Dann hat man das erkannt. So, das ist die Funktion der Intelligenz. Etwas zu erkennen, Form zu erkennen und benennen zu können. In den Geist kommen nur die Sinneseindrücke, die sammeln sich, da ist sozusagen das Sammelbecken dafür. Und die Intelligenz, die trifft die Unterscheidung. So, wenn wir von spiritueller Intelligenz sprechen, als etwas, was wichtig ist im Krishna-Bewusstsein, dann meinen wir hiermit die Fähigkeit, Unterscheidungen treffen zu können, etwas erkennen zu können, nämlich die Belange der Seele von den Belangen des Körpers zu trennen. Und das setzt voraus, dass wir verstehen, dass die Seele unsere eigentliche Identität ist, dass wir spirituelle Seele sind, um es ganz unmissverständlich zu drücken. Wir sind Seele und haben einen Körper. So, mit spiritueller Intelligenz, das ist nur möglich, mit Intelligenz zu verstehen. Ohne Intelligenz geht es nicht. Ich möchte euch ein anderes Beispiel geben, was diesen Sachverhalt erklärt. In Milch ist Käse enthalten. Das nackte Auge, was keine Hilfe hat, sieht es nicht. Aber mit der Intelligenz können wir verstehen, also wenn man da so Zitronensäure rein täte, würde die Milch kuddeln, sagt man dazu in Bauerndeutsch. Also Klumpen vielleicht besser. Und es würde sich Panierkäse entwickeln. Also ihr seht hier wieder eine Funktion, nämlich die trennende Funktion von Zitronensäure. Das ist das Beispiel. So, unsere Intelligenz muss auch eine trennende Schärfe entwickeln, wo wir das, was die Seele tatsächlich verstehen können und trennen können von der materiellen Umwelt, in der wir sind. Srila Prabhupada gibt eine sehr interessante einen sehr interessanten Punkt, den, glaube ich, alle schon von uns nachvollziehen können. Er sagt, die Unzufriedenheit mit dem materiellen Leben bedeutet, dass hier eine dass wir als spirituelle Seele uns nicht mit dem bestehenden Status quo identifizieren können. Wir begehren dagegen auf, wir wollen etwas anderes. Ihr seht hier auch wieder ein separates Interesse, ein getrenntes Interesse. Heute Morgen musste ich darüber reflektieren, über mein eigenes Leben im Krishna-Bewusstsein. Wir saßen vor so einem schönen Bild zum Chanten. Das ist ein wunderschönes Bild bei uns im Flur über den Rasa Lila. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Wenn man da so, es ist vis-à-vis von dem Shop, der da mal gebaut werden soll, also der da mal gemacht werden sollte. Auf dem Weg zu Smita Krishna Maharajas Raum. Und wenn man das Bild sieht, wird einem sofort eine Sehnsucht im Herzen entsteht. Ich möchte auch mit Krishna zusammen sein. Auf diese Art und Weise. So, wie soll ich mich ausdrücken? Dieser Wunsch, die Grenzen des materiellen Daseins hinter sich zu lassen, ist ein Wunsch der spirituellen Seele, die nach Freiheit begehrt. Unsere heutige Zivilisation, die spirituell völlig unintelligent ist, missinterpretiert diesen Wunsch. Nach der heutigen Zivilisation wird gesagt, dass jemand, der ein Wünsche hat, sich Krishna hinzugeben, emotional nicht sehr stark ist. Er ist ein Träumer, er ist unintelligent, er ist so eine schwache Persönlichkeit. Er braucht immer einen Gott, an den er sich lehnen kann, um überhaupt zu existieren. Das ist wie heute ein spirituelles Bemühen interpretiert wird von Menschen, die sehr versunken sind im materiellen Leben. Sie sagen, Religiosität ist eine gewisse Art von Krücke, mit der emotional schwache Mensch sich durch die Gegend bewegen kann. Ich möchte im Abschluss gerne darauf diesen Punkt beantworten. Der Wunsch nach Gott ist seit unvordenklichen Zeiten in jedem denkenden Menschen drin. Das kommt irgendwann und irgendwie mal in ihm vor. Dieser Wunsch, so möchte ich sagen, ist das Allernatürlichste. Und wer ihn nicht richtig versteht, wer nicht sehen kann, wie das, was er sich im tiefsten Inneren wünscht, eigentlich eine Beziehung zu Krishna ist, er ist ein emotional verkrüppelter Mensch. Ich möchte euch hier ein Beispiel geben. Wenn ein Mensch in eine Wüste kommt, dann begehrt es ihn nach Wasser. Ist dieses Begierde unnatürlich? Nein. Er begiert nach Wasser, weil er schon die Erfahrung gemacht hat, dass er mit Wasser dieses schlechte Gefühl im Körper, die Trockenheit im Körper, beseitigen kann. Wenn ein Mensch, sagen wir, irgendwo lebt, kommt in ihm natürlicherweise der Wunsch auf nach Nahrung. Ist das etwas Unnatürliches? Nein, es ist etwas Natürliches. Einfach weil er weiß oder die Erfahrung gemacht hat, dass Nahrung ihn zufriedenstellt. So dieser Wunsch nach Krishna, dieser Wunsch nach spirituellem Leben, ist das allernatürlichste Menschensymptom, was sich zeigt bei jemandem, der realistisch lebt. Jemand, der denkt, ich bin der Kontrollierende meines Lebens. Jemand, der denkt, ich bin der Herr meines Lebens. Jemand, der denkt, ich bin der Genießer meines Lebens, ist ein emotional Verkrüppelter. Denn wir sind nicht Herren, sondern wir werden beherrscht. Und wir sind nicht der Genießende in diesem Leben, sondern sind völlig abhängig von Arrangierungen, die aufgrund unseres Karmas bestehen. So dieser natürliche Wunsch, über die Grenzen des materiellen Lebens hinwegzugehen, hin zum Krishna-Bewusstsein, sollte sehr ernst genommen werden und ist ein Zeichen dafür, dass die spirituelle Intelligenz einsetzt, dass man tatsächlich seine Situation versteht, indem man es schafft, die Seele und die spirituellen Bedürfnisse zu trennen von dem Körper und oder dem Geist und den körperlichen und den mentalen Bedürfnissen. Das ist ein Gedankenpunkt. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, den zu vermitteln. So, wir möchten hier enden. Hare Krishna, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu diesen Punkten, die euch bewegen? Ihr könnt ja nachdenken, ich werde kurz bei der Uwe etwas ins Ohr sagen. Ja, hier ist eine Frage.
Ich frage mich, diese völlig transzendentalen Persönlichkeiten, wenn die auf der Erde erscheinen, jeder kann sie sehen. Jeder kommt die Möglichkeit, den Prakat, in diesem Prakat-Lila sie zu sehen. Auch die Materialisten haben Advaita Acharya gesehen. Ihr Körper ist völlig spirituell. Ist es in ähnlicher Weise zu verstehen wie bei der Bildgestalt, dass die spirituelle Form durch materielle Energie manifestiert wird? Oder ist es bei diesen Inkarnationen wiederum anders zu verstehen?
Ich möchte das beantworten, indem ich darüber spreche, wie die Materialisten Krishna gesehen haben. Als Krishna vor 5000 Jahren erschien, konnte ihn auch jeder sehen. Nur heißt es, dass nur solche, die Gottgeweihte waren, Krishna tatsächlich als die höchste Persönlichkeit Gottes verstehen konnten. Ich möchte ein Beispiel geben, was zeigt, wie Krishna sich das Recht vorenthält, nur als höchste Persönlichkeit Gottes sichtbar zu sein, den Devotees. Und zwar kam es vor der Schlacht von Kurukshetra zu Friedensverhandlungen. Krishna ging an den Hof von Duryodhana und sprach zu Duryodhana und Dhritarashtra. Er forderte sie auf, den Pandavas ihr rechtmäßiges Erbe zu geben und so einen Krieg zu verhindern. Er sagte ihnen aber, wenn ihr weiter das Land, was ihr den Pandavas gestohlen habt, behalten wollt, wird es einen Krieg geben und innerhalb dieses Krieges werdet eure Seite nicht überleben können. Duryodhana hörte sich das an, wie Krishna das sagte. Für Duryodhana war Krishna einfach ein sehr schöner Mann. Jeder wusste, er ist 125 Jahre alt, sieht aber aus wie ein 16-Jähriger. Das ist für Materialisten erstaunlich, nicht? Anti-Altwerdenspillen hat er wahrscheinlich geschluckt, hat er sich gedacht. Er hatte irgendwie versucht zu rationalisieren. Er hatte viel gehört von Krishnas Fähigkeit, von Krishnas besonderen Tätigkeiten, aber er hatte versucht, das zu rationalisieren. Auf seine Weise. So als jetzt Krishna mit dem Friedensangebot kam, versuchte er wieder, das irgendwie zu interpretieren. Krishna ist einfach nur den Pandavas parteilich sondern er ist einfach den, da hat er irgendwie Familienbande. Und er ist sehr kühn eigentlich, uns hier vorzuschlagen, Frieden zu machen. Wir sind doch die Herrscher, uns gehört doch alles. Und er hat sofort eine Armee beordert, mit der er Krishna gefangen nehmen wollte. Nun, das ist ein diplomatischer Vergehen. Man kann keinen Friedensboten gefangen nehmen. Die haben Freiheit, aber Duryodhana war das alles egal. So, zu diesem Zeitpunkt offenbarte Krishna ein Teil der universalen Form. Ihr müsst euch das plötzlich so vorstellen, Krishna saß in diesem Palast, der sehr hoch gebaut war, und plötzlich wuchs er an, und in der Form wurde von Krishna wurden sonnensichtbar, ein unglaubliches Licht, eine unglaubliche Energie. Die Soldaten, die kamen mit ihren Speeren, die wurden zurückgeworfen und sahen diese unbeschreibliche, man kann versuchen, sie zu beschreiben, aber diese letztendlich ja wunderbare Form. So, für Duryodhana war jetzt nicht klar, dass Krishna Gott ist. Der hat das irgendwie rationalisiert, wie gestern in dem Theaterstück, nicht? Das fragte der eine: Können Sie denn das vor ihm überhaupt rechtfertigen? Das ist doch Kannibalismus, dass Sie mir jetzt essen wollen. Ihm? Es gibt gar kein ihm. Und dann, selbst als die Leute vom Tode, der eine Repräsentation Gottes ist und der den Materialisten zeigt, dass er eben nicht Macht, alle Macht ist, hat, sondern dass er sehr hilflos ist. Also die wollten ja nicht sehen, dass der andere gestorben war. Das wollten sie ja nicht wahrhaben. Die waren dann sehr glücklich mit dem Schwuppdiwupp, eine Bananenschale. Nicht? Die wollten den Tod nicht akzeptieren. Hat dann so unter den Hut noch geguckt, ob er da. Das ist typisch. Ein Materialist hat einfach nicht die Intelligenz, Krishnas spirituelle Identität zu verstehen. Und Krishna ist auch für diese Materialisten bedeckt durch seine ewig schöpfende Energie. So ist es mit den Inka. Also wenn du etwas in der Philosophie spricht man von Primacy of Will, dass vor einer Erkenntnis erstmal der Wunsch da sein muss, etwas zu verstehen. Das siehst du, wenn du mit Menschen zu tun hast und sie auf einen Fehler hinweisen willst. Wenn die nicht wollen, dann werden sie das nie verstehen. Nicht, das sind die Wissenschaftler zum Beispiel. Zu manchen Wissenschaftlern, es gibt ja jetzt ungefähr schon die Hälfte der Wissenschaftler, die jetzt langsam dahinter kommen, dass sie sich geirrt haben, dass es noch ein Bewusstsein gibt, was verschieden ist von der Materie und was nicht und in die Paradigmen passt, also in die Lehrsätze, die sie gebildet haben über beim Untersuchen der Materie. Aber manche, da kannst du dir die Zähne ausbrechen, denen kannst du erzählen, was immer du willst. Die Intelligenz will einfach in eine andere Richtung gehen. Und Krishna gibt auch unbegrenzt viele Argumente denen, sodass sie das machen können. Ich weiß nicht, ob du diese Diskussion kennst, wo du nach 2 Stunden immer noch an dem bist und sagst, nun kannst du den Punkt nicht sehen. Und sagte, ich versuche ja, aber ich kann nicht. Das ist auch so in dieser Frage, die du stellst. Nein, sie können Advaita Acharya nicht erkennen, weil sie nicht in der Lage, weil ihre Intelligenz gestohlen ist von Maya, und deswegen ist Advaita Acharya für ihre Augen immer von der materiellen Energie bedeckt. Und das bringt uns zu einer zweiten Frage. Was ist denn materielle Energie überhaupt? Wie kann Krishna kann mit der Energie alles machen, was er will? Er kann spirituelle, materielle umwandeln. Er kann materielle in spirituelle Energie umwandeln. Es gibt letztendlich für Krishna nur spirituelle Energie. Nicht? So, für die Materialisten gibt es materielle Energie. Nicht? Und sie sehen es dann so. Deswegen sagt Krishna, nur mit dem Balsam der Liebe geschmückt kann man sehen. Nicht? Das braucht man schon, um durch diesen, um hindurch zu gucken. Krishna zu erkennen. Anyways, aber damit wollte ich nicht sagen, dass Advaita Acharyas Körper Materie ist. Die Materialisten sehen es so. Die täuschen sich. Obwohl Advaita Acharya viele Wunder vollbracht hat, sozusagen, können die das nicht sehen. Kafka hat da Interessantes drüber geschrieben, aber das eine so komische Kafka-Geschichte, die wollen wir wirklich nicht am Morgen hören. Da können wir gar nicht mehr Frühstück essen. Die sind so mental immer. Madhu Mangal. Ja, ist eine kurze Frage noch, weil wir müssen gleich aufbrechen. Ja, bitte. Du hast gestern
über den Punkt von den verschiedenen Arten der Anarthas gesprochen, und die letzten zwei Vergehen über Buchwendung gesprochen, habe ich nicht ganz verstanden, wann die weggehen. Also der Punkt, zum Beispiel mit Ruchi hat man das erklärt.
Vergehen gegen Gottgeweihte gehen erst auf der Stufe der Ruchi weg, Vergehen gegen den Heiligen Namen gehen erst weg auf der Stufe vom Prema. Musst du dir aufschreiben.
Das bedeutet also für uns, können dann nicht ohne Vergehen schenken, oder dass immer gewissen.
Nein! Warte mal, ich merke gerade. I'm sorry, das, was ich geantwortet habe, ist, ich habe das falsche Vokabel genommen. Ich wollte sagen, Anarthas, das heißt unerwünschte Angewohnheiten, die dadurch zustande kommen, dass man diese unerwünschten Angewohnheiten haben verschiedene Ursachen. Die unerwünschten Anathas beispielsweise, die durch oder unerwünschten Angewohnheiten, die durch Vergehen gegen den Heiligen Namen gemacht werden. Diese Anathas gehen erst auf der Stufe der Prema weg. Das heißt, dass du unbedingt diese Vergehen gegen den Heiligen Namen vermeiden musst, was du tun kannst, sodass du nicht solche Anathas hast, die so lange dich stören, bis du Prema hast. Verstehst du? Gadada kann dir das erklären, kann dir das nachher erklären. Du hast es verstanden. Gut. Schön. Es tut mir leid, ich bin jetzt so ein bisschen in Eile. Wir haben heute in Heidelberg ein Treffen, wo wir über verschiedene Krishna-bewusste Punkte sprechen wollen. Ich möchte noch abschließend sagen, es war sehr schön, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für alle, die wir gestern zusammen das Sonntagsfest gefeiert haben. Freunde Krishnas, aber auch Devotees im Tempel. Dies ist ein sehr, sehr nicer Tempel, sehr großräumig, und obwohl er mitten im Stadtinneren liegt, ist er doch sehr ruhig. Isn't it? It's very peaceful. Es ist sehr ruhig. Man hat das Gefühl, man lebt hier im Paradies praktisch. Vielleicht nicht gar im Schatten des Paradieses, vielleicht. Ja. So, ich möchte euch alle ermutigen, wir haben auch gesehen, dass die Nürnberger gestern, ich hatte mich actually ein bisschen getäuscht, die Nürnberger sind sehr umgängliche Menschen, habe ich gemerkt. Es liegt in ihrer Natur, dass sie Gemeinschaft oder Gesellschaft pflegen und Dinge untersuchen wollen. So ist eigentlich ein sehr nicer oder sehr guter Ort, um Krishna-Bewusstsein zu präsentieren. Denn man kann Krishna-Bewusstsein erst dann verstehen, wenn man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Es ist eine so hohe Wissenschaft. Es geht da um so viele interessante neue Punkte. So, ich möchte die Devotees, aber auch die Freunde Krishnas ermutigen, dieses Zentrum zur vollen Blüte zu treiben, durch weiter so schöne Festivals und einfach diese, ihr werdet sehen, ihr werdet so viele Leute als Gäste bekommen, wenn ihr bemüht seid, euer eigenes Krishna-Bewusstsein zu intensivieren und eben diesen Punkt mit der Läuterung, der Reinheit beachtest, dass man immer etwas tun muss, um dieses zu erhalten. Ja. Und auch für die Gäste ist ein sehr schönes Zentrum, wie ihr seht, das ist noch in dem es riecht fast noch nach frischer Farbe, so frisch es ist, das Zentrum. Jedenfalls in meinem Raum riecht es noch, also in dem Raum, wo ich bin, nach Fußbodenkleber sehr stark. So, das ist noch ein sehr Pionierszentrum. Wir brauchen eure Hilfe. Ihr solltet mithelfen. Das ist euer Zentrum. Wir brauchen nicht so einen riesen Raum für uns. Wir können einfach im Westen nicht gerade unter einem Baum, aber zwischen vier. Wir brauchen nicht so etwas, um zu leben. Dies ist ein Ort, um Krishna-Bewusstsein zu kultivieren. So, kommt bitte und benutzt diesen Ort, ist für euch da, euer Tempel. Hier wartet Krishna auf euch. Hare Krishna.